die Presse.
Mein Name ist Eva Wienreuther und das ist, was wichtig ist, der tägliche Podcast der Presse. Ja, und der US-Wahlkampf liegt nun in seinen finalen Zügen. Nicht einmal 2 Wochen sind es bis zum Dienstag, dem 5. November. Dann wird in den USA der nächste amerikanische Präsident oder die Präsidentin gewählt. Und selten war eine Wahl in den Umfragen davor so knapp. Entschieden wird sie, so sagt man, in 7 Swing States. Das sind Pennsylvania, Georgia, North Carolina, Michigan, Arizona, Wisconsin und Nevada. Ja, und hier wird naturgemäß noch versucht, rauszuholen, was geht. Donald Trump stellte sich vor 3 Tagen etwa in Pennsylvania in einem McDonald's und bediente dort die Konsumenten in einem Drive-In. Das hört sich dann so an.
It's a good-looking group. Hello, everybody. This is not a normal situation, is it, huh? How are you? What a good-looking family. How did you produce those good-looking kids? Oh, they look like the wife. They look like the wife. How are you? Nice to see you. That's great. Thank you, man. Thank you very much. Thank you. And there'll be no charge. Trump is paying for it. Is that okay? Oh, you're going to some extra stuff.
Oh, okay, great.
This is all on Trump.
Kamala Harris wiederum versuchte auf CNN, die Menschen zu überzeugen, dass Donald Trump eine Gefahr für die Demokratie sei.
Increasingly unstable and unfit to serve. And I don't necessarily think that everyone has heard what you and I have heard repeatedly, which is the people who know Donald Trump best, the people who worked with him in the White House, in the Situation Room, in the Oval Office, all Republicans, by the way, who served in his administration, his former chief of staff, his national security advisor, former secretaries of defense, and his vice president have all called him unfit and dangerous.
Und sie bezeichnete Trump als Faschisten.
Imagine now Donald Trump in the Oval Office, in the Situation Room. He who has openly admired dictators, said he would be a dictator on day one. The former Chairman of the Joint Chiefs of Staff has said he is a fascist to the core.
Ja, und ich spreche gleich mit unserer US-Korrespondentin Elisabeth Postel. Die sitzt für uns in New York und erlebt den Wahlkampf hautnah mit. Elisabeth, du bist gerade in New York. Erzähl mal, wie fühlt sich der Wahlkampf derzeit vor Ort überhaupt an?
Ich bin gerade nach New York zurückgekommen und war davor in Pennsylvania, einem der Swing States. Und dort wird man wirklich von allen Seiten beschallt mit Wahlwerbespots, mit Slogans im Radio. Wenn man den Fernseher aufdreht, ist sofort ein TV-Spot von irgendeiner Kampagne von Trump oder Harris. Also dort gibt's gerade echt keinen Kommen. Und es sind ja jetzt auch nur mehr ein bisschen über eine Woche und dann ist schon die Wahl. Also jetzt ist wirklich Endspurt.
Also es ist wirklich alles offenbar im Zeichen des Wahlkampfs. Ich finde, in Europa ist man manchmal auch ein bisschen irgendwie verwirrt. Also irgendwie wird man derzeit nicht aus den Umfragen schlau. Die einen sehen Trump vorne, die anderen wieder Harris, dann wechselt es wieder den einen Tag, den anderen Tag ist es so. Kannst du mir das mal ein bisschen erklären? Wer liegt es in den Swing States wirklich vorne? Ist es Harris oder doch Trump oder wechselt es wirklich täglich?
Also sagt das jetzt warnend und beschwichtigend. Also diese Wechsel, die wir in den vergangenen Tagen in den verschiedenen Umfragen gesehen haben, spielen sich wirklich in den Margen ab. Also das sind wirklich ganz, ganz kleine Stimmenunterschiede, die da bei den Umfragen dann sagen, naja, diesmal liegt Trump vorn, diesmal liegt Harris vorn. Also das ist kein großer Unterschied und es liegt dann einfach am Sample an Menschen. Also auch wenn es eine größere Gruppe ist, die da befragt wird, es scheint einfach ein wahnsinnig knapper Kampf um das Weiße Haus diesmal zu sein. Das heißt, es weiß nicht einmal der beste Umfragemacher zurzeit, wie es ausgehen wird. Was ich schon dazu sagen möchte, ist, dass es in den letzten Wochen eine gewisse Tendenz gegeben hat, dass Harris abbaut und dass Trump ein bisschen gewinnt. Also wie gesagt, das ist alles in einem Spielraum, der so wahnsinnig klein ist, dass es jetzt, also ich kann es jetzt einfach nicht sagen, in welche Richtung es gehen wird, aber was wir erlebt haben, ist sozusagen ein kleines bisschen ein Aufholen der Trump-Kampagne, die davor einfach ein bisschen schwächer da gestanden ist. Aber wie gesagt, es ist alles offen.
Und warum ist es so? Lange Zeit ist ja Kamala Harris in den Swing States eher vorne gelegen. Was hat er richtig gemacht?
Das ist eine gute Frage. Also das fragen sich natürlich alle ein bisschen. Bei den Demokraten heißt im Moment auch so, ja, das Rennen ist knapp, aber die internen Zahlen sind eigentlich ein bisschen besser als das, was die Öffentlichkeit zu sehen kriegt. Also die machen sich keine so großen Sorgen, wie das oft medial verbreitet wird. Ich glaube, dass Trump ein bisschen besser zieht in den Swing States, weil er einfach gerade nicht im Amt ist. Also ich glaube, es ist so einfach, wie es schon mit Biden war, als Joe Biden, der amtierende Präsident, noch Kandidat war. Die Wähler sehnen sich bei dieser Wahl nach einem sogenannten Change-Kandidaten, nach einem Kandidaten oder einer Kandidatin, die Veränderung bringt. Und Harris hat am Anfang das eigentlich sehr gut gemacht. Also die hat sehr wenig über Trump gesprochen, sie hat sehr wenig über Biden gesprochen. Sie hat gesagt, ich bin eine neue Generation, ich bin eine frische Politikerin. Mit mir ist ein Neuanfang in den USA möglich. Und hat sich in den vergangenen Wochen da wieder ein bisschen zurückgenommen und spricht jetzt einfach sehr viel wieder, so wie Biden damals, über die Gefahr für die Demokratie, sollte Trump wieder ins Weiße Haus einziehen. Und jetzt können wir politischen Beobachter natürlich sagen, na ja, Trump ist ein verurteilter Straftäter. Gegen Trump gibt es Vorwürfe von sexuellem Missbrauch. Trump hat einen Mob aufgewiegelt, der das Kapitol am 6. Jänner 2021 gestürmt hat. Es hat damals Todesfälle gegeben. Aber die Wähler sehen das ein bisschen anders. Also wer sich da an Trump gewöhnt hat in den USA, sagt so, na ja, seine Amtszeit war ja gar nicht so schlimm. Eigentlich. Also da ist das große Gerede die ganze Zeit über die Gefährdung der Demokratie und der Wähler an sich sitzt so da und denkt sich, eigentlich ging es mir damals viel besser. Was in den vergangenen Tagen echt auch spannend war, weil die Demokraten das versuchen ein bisschen auch zu spinnen, also diesen Gedanken ein bisschen umzudrehen und zu sagen, na ja, in der ersten Amtszeit hatte Trump noch ein Team von republikanischen Politikern um sich, die A, wussten, wie Washington funktioniert und B, gewisse Grundsätze hatten, also die quasi nicht völlig loyal und blind einem Politneuling da sozusagen gefolgt sind. Und was wirklich abzusehen ist, ist, dass Trump, sollte er ein zweites Mal ins Oval Office kommen, einen völlig anderen Regierungsstil wählen wird als in seiner ersten Amtszeit. Jetzt weiß man im Trump-Lager, wie das funktioniert, was zu tun ist. Und er macht gar keinen Hehl daraus, dass diese zweite Amtszeit von ihm ein Revancheakt werden soll.
Also was heißt das genau?
Ja, er spricht ja da von strafrechtlicher Verfolgung, von politischen Gegnern, die ihn ja auch strafrechtlich verfolgt hätten. Also er kündigt da Klagen an. Er will natürlich auch die Klagen gegen sich selber abdrehen, was er tun könnte, in manchen Fällen zumindest. Er sagt auch so Dinge eben wie, er würde das Militär gegen Feinde aus dem Innern verwenden. Also das ist schon alles irgendwie sehr, sehr düster. Politisch, glaube ich, wären dann Leute am Zug, die tatsächlich sehr stark ideologisch konservativ sind, also die aus, sagen wir mal, einem sehr fundamentalistisch-protestantischen Lager kommen und auch sehr irgendwie altmodische Ideen haben, wie ein Land zu funktionieren hat und vor allem wie eine Gesellschaft zu funktionieren hat. Das heißt, das ist alles dann sehr in der Hand von Leuten, die eigentlich eher am Rand stehen.
Mhm. Gut, jetzt verstehe ich total, wenn du mir das so erklärst, warum das Harris, also das Team von Harris, auf die Argumentation Gefahr für Demokratie setzt. Gleichzeitig, wenn sie eh schon merken, dass es nicht zieht, warum probiert sie es nicht anders?
Ich bin leider nicht Teil des Teams in Wilmington, wo Kamala Harris das Team von Joe Biden übernommen hat. Und das ist, glaube ich, ganz genau der Punkt irgendwie. Also das ist das Team von Joe Biden. Sie hat zwar ein paar neue Leute da hineingesetzt, aber grundsätzlich ist das eine Kampagne, die in sich überzeugt ist, dass das genau das ist. Also dass die Demokratie auf dem Spiel steht. Und die wollten diesen Wahlkampf einfach so führen und haben offensichtlich auch Harris da überzeugen können, dass das Schlussargument sein sollte, eine düstere Zukunft, wenn Trump ins Weiße Haus kommt, und weg von dieser fröhlichen, freudigen Aufbruchstimmung, die wir da im August erlebt hatten. Ich muss wirklich sagen, ich bin immer extrem skeptisch, wenn es um so politischen Wandel in Parteien geht. Ich bin also geeichter auch irgendwie von der österreichischen Innenpolitik, über die ich früher berichtet habe, und bin da immer ganz, also ich versuche mich da immer ein bisschen frei zu halten von dem, was da aus Parteien kommt. Aber ich muss gestehen, dass sich das im August bei den Demokraten wirklich anders angefühlt hat. Also das war wirklich eine Euphorie bei den Wählern und auch irgendwie im ganzen Land so. Also man hat da irgendwie Leute ansprechen können, die ganz klar keine Demokraten sind und die einfach überrascht waren darüber, was da passiert. Also da war so viel Aufbruch da und so viel Energie und das ist einfach völlig verschwunden. Also zu deiner Frage jetzt nochmal, warum man das jetzt so macht, wie man es macht. Ich glaube einfach, ich meine, das sind sehr gute Leute, die in beiden Kampagnen arbeiten, also sowohl bei Trump als auch Harris. Das sind geeichte Politveteranen. Die werden diese Botschaften schon 100.000 Mal mit Fokusgruppen getestet haben. Also das ist sicher was, was funktioniert. Also gefühlsmäßig denke ich mir nur manchmal, kommt das vielleicht nicht so sehr beim Wähler an.
Und dann wieder die alte Geschichte, Wahlen werden nicht über Argumente, sondern über Gefühle entschieden. Ne? Nochmal zum Verständnis, also die Swing States werden ja de facto die US-Wahl entscheiden. Kannst du nochmal mir kurz auf den Punkt bringen, warum?
Ja, also das US-Wahlsystem ist wirklich ein bisschen anders als das, das wir in Europa kennen. Die Senats- und Repräsentantenhauswahlen sind da schon ein bisschen näher dran an dem, was wir da in Österreich beispielsweise machen. Aber die Präsidentschaftswahl wird von einem System entschieden, das sich Electoral College nennt. Und dieses College setzt sich zusammen aus Wahlleuten, die jeder Staat entsendet. Und man braucht mindestens 270 Wahlmänner oder Wahlfrauen, also Wahlleute insgesamt, um Präsident zu werden in den USA. Also das ist die Hälfte oder eben über die Hälfte. Und das hat historische Gründe. Das liegt daran, dass die USA mal ein Land waren, wo man nicht mit Zügen und irgendwie der Eisenbahn so schnell unterwegs sein konnte, sondern wenn da ein neuer Präsident gewählt wurde, kamen da die Leute aus den Bundesstaaten mit ihren Stimmen, die sie in den Bundesstaaten gesammelt hatten, trafen sich und haben gesagt, so viele Leute haben für den gestimmt, so viele Leute für den. Und dann hat man das zusammengezählt und die Wahlleute haben abgestimmt. Und jetzt ist das natürlich anders. Man hat historisch in Gebieten der USA, die nicht so stark besiedelt sind, verhältnismäßig viele Wahlleute. Das ist immer dann so ein bisschen überproportional republikanisch, sagt man, während eben viele Amerikaner in Gebieten leben, wo es eben so und so viele Wahlleute dann gibt, aber halt nicht mehr. Also das wird nicht an die Bevölkerungszahl angepasst. Und dieses Mal ist es so, dass es 7 Swing States gibt, also wo man weder sagen kann, die tendieren republikanisch oder die tendieren demokratisch. Also gerade in diesem Wahlkampf, wie wir ja besprochen haben, ist es irgendwie gar nicht klar, wo es dahin geht. Und das sind Michigan und Wisconsin im mittleren Westen. Also das ist am Michigansee. In Wisconsin ist die Stadt Milwaukee und Michigan kennt man für die Autoproduktion. Also Detroit ist dort. Dann North Carolina ist dabei, Georgia ist dabei, Georgia ein Südstaat mit einem sehr großen Bevölkerungsteil von Afroamerikanern. Dann Nevada ist dabei und Arizona. Jetzt habe ich einen Bundesstaat vergessen, oder?
Pennsylvania, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe.
Wo ich ja gerade war, danke. Ja. Manchmal ist es ein bisschen viel. Nein, und Pennsylvania. Auch Pennsylvania, ein Bundesstaat, ja, früher mal so ein bisschen der Motor der Wirtschaft der USA war. Das hat sich auch verändert. Also die USA haben, glaube ich, in diesem Wahlkampf viel damit zu ringen, wieder einmal, dass die Wirtschaft nicht mehr das ist in den Köpfen der Menschen, was sie auf dem Papier ist. Also irgendwie so dieser amerikanische Traum verblasst da etwas in der Wahrnehmung. Und das ist auch so ein großes Wahlkampfthema. Aber noch kurz zu Arizona, weil ich glaube, das ist ganz spannend. Das ist ein Bundesstaat, der im Süden ist, an der Grenze zu Mexiko. Und dort gibt es ganz viele Themen, die so zukunftsweisend irgendwie sind. Also einerseits die Migrationsfrage und andererseits auch so Themen wie Klima- und Umweltschutz. Also das gibt dort oft kein Wasser, weil es dort einfach so heiß ist. Gleichzeitig ist es ein Bundesstaat, der einen enormen Zuzug erlebt, weil dort die Steuern relativ niedrig sind, die Preise fürs Leben, fürs Wohnen sind niedrig. Gleichzeitig ist es halt in der Wüste. Also das ist so, das finde ich immer super spannend, dass die USA so ein paar so Experimentierfelder haben, wo man noch nicht ganz weiß, wie das in Zukunft aussieht. Also das sind die Swing States und wie gesagt, wir werden dann am 5. November spätestens wissen, wie sich die Wähler dort entscheiden.
Aber was interessiert die Menschen in diesen Swing States? Die großen Themen Wirtschaft, Klima, weil bis jetzt Kamala Harris setzt ja dann das Thema Abtreibung, da wird man dort das wahrscheinlich nicht so viel gewinnen, oder?
Das Abtreibungsthema, ich lehne mich jetzt hier ein bisschen aus dem Fenster, aber ich glaube, dass das die Wahl entscheiden könnte, tatsächlich. Also ich gehe davon aus, dass bei dieser Wahl die Frauen den Unterschied machen und dafür gibt es unterschiedliche Gründe, einfach natürlich die Abtreibungsfrage, die Millionen von Amerikanern betrifft und die zu schaurigsten Sachen führt, zu Todesfällen führt. Es ist wirklich unfassbar, wie diese Abschaffung der Regelung oder diese Erklärung des Supreme Courts, dass das Abtreibungsrecht auf Bundesebene nicht verfassungsgemäß sei, in das Leben der Amerikanerinnen und Amerikaner eingreift. So, das ist das eine. Das andere ist, ich glaube, dass viele Frauen tatsächlich ein Problem damit haben, Trump zu wählen. Der hat eine Geschichte von sexuellen Übergriffen und von frauenfeindlichen Äußerungen. Ich glaube, das geht sich für viele einfach nicht aus. Also das ist ein großes Thema auch in den Swing States. Und ich muss gestehen, Eva, ich finde, wann ich dorthin komme, jetzt auch in Pennsylvania gerade, die Leute sind lethargisch. Also es ist nicht so, dass die das genießen, dass sie die Wahl entscheiden. Die hätten gerade am liebsten mit dem allen gar nichts mehr zu tun.
Warum?
Ich glaube, das liegt daran, dass man halt rund um die Uhr Bescheid wird. Also das ist halt wirklich, Wahlkampf in den USA ist auch ein mega Geschäft für die Werbeindustrie und das erleben die halt hautnah. Also man ist halt ein wertvoller Wähler. Ich meine, Elon Musk, der größte Wahlkämpfer, den Donald Trump hat, zahlt zurzeit 1 Million US-Dollar an einen random ausgewählten Wähler in Pennsylvania täglich. Also so viel ist das wert. Und wie gesagt, es ist Lethargie da, weil so diese Change-Energie in diesem Wahlkampf nicht ganz da ist. Ich glaube, wenn es da einen anderen Kandidaten gäbe, bei den Demokraten, sagen wir mal, der nicht Teil der aktuellen Regierung ist und ähnlich schwungvoll und positiv auftreten würde, wie Harris das am Anfang gemacht hat, wäre die Situation vielleicht eine klarere. Aber im Grunde sind die Swing States auch deswegen so kompliziert, weil es oft eine große Spaltung zwischen Stadt und Land gibt. Und das heißt in der Regel ein ländliches Gebiet mit einem republikanischen Zug und eine Stadt, die verlässlich demokratisch wählt. Und ja, das muss man einfach abwarten. Also heute irgendwie zu sagen, das geht so oder so aus. Es gibt natürlich die Umfragen, die wir schon besprochen haben, aber nur um das irgendwie einzuordnen. Wisconsin galt bis vor kurzem als relativ sicher für Harris. Ich glaube, die jüngsten Umfragen zeigen dort Trump mit 0,3% vorn. Wie gesagt, das ist alles, das sagt eigentlich nichts aus, aber zeigt vielleicht ein bisschen ein Momentum für die Trump-Kampagne.
Apropos Elon Musk, wie weit, glaubst du, wirkt sich so eine Aktion eben 1 Million Dollar pro Tag an irgendeinen Wähler, wie weit wirkt sie das wirklich auf die Wahl aus?
Also ehrlicherweise glaube ich gar nicht, weil selbst wenn du dich dort registrierst und sagst, ich unterschreibe diese Kundtuung, republikanisch zu wählen, bist du ja nicht verpflichtet, republikanisch zu wählen. Also ich glaube, das ist einfach ein bisschen ein Gag, ein Werbegag.
Und auf wen konzentriert sich jetzt Kamala Harris und auf wen Trump, um die Wahl zu gewinnen?
Ja, also bei Harris eben ganz klar sind es die Frauen. Sie hat jetzt diese Woche mit Liz Cheney Wahlkampf gemacht, um auch eine Botschaft auszusenden wie, hier ist eine republikanische Politikerin, die nicht für Trump stimmen wird, weil sie das für moralisch falsch hielte. Und ich glaube, die Demokraten wollten damit ein bisschen versuchen, sozusagen konservativen Frauen oder Frauen, die bis jetzt republikanisch gewählt hatten, eine Erlaubnis zu erteilen. So ist es okay. Man kann religiös sein und man kann sich trotzdem für Frauengesundheit einsetzen. Also das waren so ein paar Slogans, die man da in den letzten Tagen gehört hat. Bei Trump, ehrlicherweise bin ich mir gerade nicht so sicher, wie kohärent dessen letzte Wahlkampfwoche aussehen wird, weil man hat aus dessen Wahlkampfteam jetzt mehrmals schon gehört, dass er einfach erschöpft ist. Also der geht jetzt auf den 80er zu und hat jetzt ein paar Interviews abgesagt. Also so diese Hochzeit des super energiegeladenen Donald Trump, die haben wir, glaube ich, 2016 erlebt. Seit daher ist es eher bergab gegangen und in diesem Wahlkampf fällt er eher auf mit Aussagen, wo man merkt, okay, das hat ihm sicher nicht sein Wahlkampfteam auf den Zettel geschrieben. Also das heißt, so eine klare Botschaft gibt's nicht. Aber was die Strategen gern von ihm hätten, ist, glaube ich, ein Fokus auf Latinos und schwarze Männer, wo man in Umfragen gesehen hat, dass die nicht so verlässlich demokratisch diesmal wählen werden wie in der Vergangenheit. Und darüber hinaus, glaube ich, wäre Trump ein anderer Kandidat, der sich an irgendwie sein Skript halten würde, glaube ich, würde es auch nicht schaden, nochmal über die Wirtschaft zu sprechen, über die beiden Regierungen zu sprechen. Ich glaube, da gäbe es noch Punkte zu holen. Aber es gibt eigentlich fast keine Wähler mehr, die unentschieden sind. Ich glaube, es gibt viele Wähler, die noch überlegen, ob sie zur Wahl gehen, aber so unentschiedene Wähler, das ist echt nur meine Handvoll. Und die werden es dann entscheiden. Also es bleibt spannend.
Du meinst, es kommt wirklich auf ein paar wenige Stimmen zusammen? Also wir reden vielleicht von 1000 Stimmen oder ich weiß nicht was.
Genau, genau. Also ich glaube, in Georgia waren es letztes Mal 2020 ein paar tausend Stimmen. Also ich weiß jetzt die genaue Zahl nicht mehr, aber es waren so unglaublich wenig Stimmen, dass Trump damals ja auch versucht hat, die Wahl in Georgia noch irgendwie anders ausgehen zu lassen. Also der hat ja damals den Innenminister von Georgia angerufen, um zu sagen, kann man nicht noch irgendwie nochmal nachzählen, kann man nicht noch Stimmen finden, war das direkte Zitat. Was ihm dann ja auch von der Staatsanwaltschaft dort ausgelegt wurde als illegale Wahlmanipulation. Der Prozess läuft übrigens noch, aber dort gibt es so viele Probleme innerhalb des Verhandlungsprozesses, dass das eben vor der Wahl nicht mehr ausging. Das heißt eigentlich zwei Sachen. Die Wahl wird von ganz wenigen Leuten dann oder von ganz wenigen Stimmen entschieden werden. Und auch, dass man sich jetzt schon darauf einstellen kann, dass die Republikaner klagen werden. Sollten sie empfindlich verlieren. Also ich glaube, das ist so der nächste Programmpunkt. Ich bin ja hier die Korrespondentin für die Presse und ich bin gar nicht so sehr nervös vor dem Wahltag. Ich bin ein bisschen nervöser vor den zwei Wochen, die danach kommen.
Alles klar. Danke, Elisabeth.
Danke, Eva.
Ja, und weitere Details zum Wahlkampf bzw. die Geschichten von Elisabeth Postel finden Sie natürlich täglich auf diepresse.com. Mein Name ist Eva Winreuter. Schön, dass Sie uns zugehört haben und bis bald.